Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Josef Haydn, seine Klaviersonaten im Aufwind, zumindest was den Katalog betrifft. Da finden sich derzeit so einige Nachwuchskünstler, aber auch viele gestandene Pianisten, die sich dem Repertoire widmen. Wozu auch, in diesem Fall wenig überraschend, auch Christian Zacharias zählt. Ausgewählte Sonaten des Meisters hat er für das Label Dabringhaus und Grimm eingespielt, mit der entsprechenden Leichtigkeit und Luzidität, mit koloristischer und dynamischer Feinschattierung. Zum Auftakt hier der dritte Satzfinale Presto aus Haydns Sonate C-Dur, Hoboken 1621. Hoffmeisters Empfehlungen, was erwartet Sie in der kommenden Stunde? In unserer Rubrik Jahrhundertaufnahmen nehmen wir in den Blick Gustav Mahlers Das Lied von der Erde in der legendären Einspielung mit Otto Klemperer, Christa Ludwig und Fritz Wunderlich. Wir stellen eine Buchneuheit vor, Bruno Mont-Saint-Jean. Ich denke in Tönen, Gespräche mit Nadia Boulanger. Den Fragebogen-Plattencheck beantwortet heute Sopranistin Dorothee Mielz und damit eine der Protagonistinnen der alten Musikszene. In wenigen Tagen, Anfang März, erscheint das neue Gewandhaus-Magazin. Chefredakteur Claudius Böhm informiert über Schwerpunkte des Heftes, wie unter anderem das im Mai anstehende Malerfest in Leipzig. Schließlich ein Gespräch mit der norwegischen Geigerin Elbjørg Hemsing über deren aktuelle CD Arctic. An Händels Concerti Grossi kommt, so scheint es, keines der führenden Barockensembles vorbei, was, wie ich finde, zu begrüßen ist, denn es zeigt Varianz und Potenziale des Meisters. Das Zeug zur Referenz hat durchaus die jetzt vorliegende Einspielung sämtlicher Concerti Opus 3 und Opus 6 mit der Accademia Bizantina unter Ottavio D'Antone, veröffentlicht beim Label HDB Sonos in bemerkenswerter Klangqualität. Wir brachten den sechsten Satz Allegro Moderato aus Händels Concerto Grosso Nummer 10 d-Moll, Werkeverzeichnis 328. Bleiben wir bei diskografischer Referenz mit einer weiteren Ausgabe der Reihe Jahrhundertaufnahmen. Gustav Mahlers symphonischer Liederzyklus Das Lied von der Erde wurde erstmals 1911, kurz nach dem Tod des Komponisten, aufgeführt. Zu den führenden Aufnahmen des Werkes zählt bis heute Otto Klemperers Exegese von 1967 mit Vokalgranden wie Christa Ludwig und Fritz Wunderlich. Für meinen Kollegen Manuel Bruck und mich fraglos eine Jahrhundertaufnahme.
Und dann erstirbt alles in einem sich zart mischenden Klanghauch von Mandoline, Celesta, zwei Harfen, Flöte, Oboe, Hörner, Posaunen und Streichern. Exotisch gefärbt, spätromantisch verlöschend. Ewig flüstert zum neunten und finalen Mal der Mezzosopran, sich vokal auflösend im nur noch spärlichen Instrumentalklangbett. Wir hörten das Ende vom Ende des Lieds von der Erde. Es sang Christa Ludwig. Keiner hat diese erst triumphalen, dann nur so dahingewischten, aber doch deutlichen, weil wichtigen Worte im monumentalen sechsten Abschnitt, dem Abschied, so eindrücklich gehaucht, gesungen, interpretiert. Immer wieder live, aber ganz besonders auch auf einer legendären Aufnahme, veröffentlicht 1967. Mit dem Philharmonia Orchestra London, Otto Klemperer, Fritz Wunderlich und eben Christa Ludwig. Im Leisen endet sie, im Lauten, sich Verschwendenden beginnt sie. Diese so seltsame und doch klangcharakteristische Monumental-Chinoiserie, in der Gustav Mahler 1907-09 im Südtiroler Toblach sechs chinesische Nachdichtungen Hans Bethges zu einem jugendstilsatten Vokaltongemälde vereinte. Von Freude singt das Lied von der Erde, von Spaß, Witz, aber auch von Trauer, Verlust, Lebensangst. Und gleich zum übermütigen, mich bei jedem Hören neuerlich ergreifenden Auftakt vom Jammer der Erde in einem Trinklied, welches den Tenor sofort nicht nur dynamisch in die Extreme der Hysterie treibt. Mit Fritz Wunderlich, er ebenfalls unübertroffen in seiner furchtlosen, kristallinklaren, immer entspannten Attacke, wie in seinem lyrischen Sehnen, hat es eine traurige Bewandtnis. Er nahm seine drei Singbeiträge Ende 1964 in den Londoner Abbey Road Studios auf. Christa Ludwig war schon im Februar da gewesen. Und weil sich in der Zwischenzeit das Philharmonia Orchestra aufgelöst hatte und als New Philharmonia Orchestra neu zusammenfinden musste, zog sich diese Einspielung über 29 Monate, bis Christa Ludwig im Juli 1966 noch einmal vor die Mikrofone trat, um den Abschied einzuspielen, der so etwas wie eine Totenklage für Fritz Wunderlich wurde. Nur 2 Monate später stürzte der Tenor eine Treppe hinunter und brach sich, noch nicht einmal 36 Jahre alt, das Genick.
Dann in dem kleinen Teiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Jade.
Davon ist hier nichts zu hören und zu ahnen. Von naiver Abgeklärtheit und mutwilliger Angriffsfreude zeugt sein Singen. Von wissender Lust, weltkluger Ergebenheit, die pastose, herbe, doch schlank schöne Gesangslinie der Ludwig. Otto Klemperer, der noch mit Mahler selbst zusammengearbeitet hat, hält diese Mischung aus Firlefanz und Tiefsinn ganz wunderbar zusammen, arbeitet beherzt ihre Kontraste heraus und eint sie unter klanglich frischen Melodiebögen, deren schönste auf ewig, ewig der Anfang 2020 verstorbenen Christa Ludwig als vielleicht universellster Mezzosopranistin überhaupt vorbehalten sind. Ist meine Stimmung trübe, dann tröstet Christa. Bis heute.
Hoffmeisters Empfehlungen in der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Manuel Brug Otto Klemperers Aufnahme von Gustav Mahlers Das Lied von der Erde vor. Das New Philharmonia Orchestra an der Seite von Christa Ludwig und Fritz Wunderlich. Die Aufnahme von 1967, heute verfügbar beim Label Warner Classics. Violina Petrischenko mit dem Prelude Opus 7 Nummer 4 A-Moll von Jakiv Stepovi. Der 1921 gestorbene ukrainische Komponist, einer der selten aufgeführten Meister des Landes, die es auf dem aktuellen Album von Petrischenko neu zu entdecken gilt. Das Album Ukrainian Hope erschien beim Label Ars Produktion. Nach Frankreich. Der französische Filmregisseur, Geiger und Autor Bruno Mont-Saint-Jean hat jetzt beim Bärenberg Verlag den Band »Ich denke in Tönen« Gespräche mit Nadia Boulanger vorgelegt. Und damit ein Band, der in vielerlei Hinsicht für die klassikaffine Leserschaft von Interesse sein dürfte. Denn Boulanger, sie war über Jahrzehnte in Paris und der Welt als Komponistin, Kompositionslehrerin, Pianistin, Dirigentin und Freundin zahlloser Legenden wie etwa Ravel, Stravinsky, Paul Valéry oder Dino Lipatti, ein solitärer Fixstern in der Kultur- und Musikszene. Uwe Friedrich hat den Band gelesen.
Die 90-jährige Nadia Boulanger unterrichtet in ihrer Pariser Wohnung einen jungen Pianisten. Sie will sein Interesse an den verblüffenden Harmonien in Mozarts C-Moll-Fantasie wecken und analysiert fast beiläufig dessen Kompositionsweise. Der Ausschnitt stammt aus einem Dokumentarfilm des französischen Musikpublizisten Bruno Mont-Saint-Jean. In diesem knapp einstündigen Film kommen vor allem Boulangers Freunde und Kollegen zu Wort, weniger sie selbst. Offenbar hat der Filmemacher in den letzten 5 Jahren vor ihrem Tod zahlreiche Gespräche mit Boulanger geführt, die aber wohl so sprunghaft und anekdotisch ausfielen, dass sie für den Film nicht geeignet waren. Mont-Saint-Jean ordnete und redigierte die Äußerungen, straffte sie und formte sie zu einem schriftlichen Interview. Das liest sich wie die Quintessenz eines Musikerinnen- und Pädagoginnenlebens voller Einsichten, Weisheiten und Erkenntnisse.
Il était content d'avoir réussi à faire Circus Polka. Et pas de confusion entre Circus Polka et la symphonie de Psaume. Pas de faux religieux, pas de faux signes de croix.
Hier spricht Nadia Boulanger über ihren Freund Igor Stravinsky, über dessen Freude an der Komposition seiner Circus Polka, die zugleich mit seiner Psalmensymphonie entstand. Boulanger ist auch in Buchform immer unsentimental, manchmal melancholisch, wenn es um verstorbene Lehrer, Freunde und Kollegen geht. Über sich selbst gibt sie sowohl im Film als auch in der schriftlichen Fassung eher widerwillig Auskunft. Schließlich sah sie sich vor allem als eher bescheidene Lehrerin im Dienst begabterer Komponisten. Nadia Boulanger wurde 1877 geboren, studierte Orgel und Komposition unter anderem bei Vierne, Vidor und Fauré. Sie gewann Kompositionspreise, hörte jedoch früh auf zu komponieren, wahrscheinlich weil sie ihre Schwester Lili für viel begabter hielt. Als Dirigentin trat sie aber weiterhin auf, dirigierte viel in den Vereinigten Staaten, beispielsweise die Uraufführung von Stravinskys Dumbarton Oaks in Washington. In den Interviews wird aber weniger ihre Laufbahn thematisiert als ihre Maximen. Ob sie Technik und Inspiration vermitteln könne, wird sie gefragt. Oh nein, antwortet sie, die Inspiration müsse der Student schon selbst mitbringen. Aber gute Ideen ohne eine technische Grundlage nutzen ebenfalls nichts. Der Dirigent Igor Markiewicz und die Pianistin Idil Biret pilgerten zu ihr, viele amerikanische Komponisten studierten bei ihr Tonsatz. Da verwundert es, wenn sie aus ihrer Kindheit erzählt, dass sie damals Musik nicht ertragen konnte. Später wurde sie unersättlich in Sachen Musik, bekennt, dass sie auch nach vielen Stunden Unterricht erstmal das Radio einschaltet, wenn sie nach Hause kommt, um weiter Musik zu hören. Das nicht mal 200 Seiten dicke Büchlein ist voll von solchen Geschichten und Geschichtchen, erfreut aber immer wieder mit anregenden Einblicken in ihre musikalische Philosophie. Ouvertüre à la Française, die Tugenden, der Beruf, Präsenzen, Gaben und Gründe, so sind die Interviewkapitel übertitelt. Angehängt sind Einschätzungen von Weggefährten und Freunden wie Paul Valéry und Leonard Bernstein. Musik Nadia Boulanger sah musikalische Verbindungen, wo sie zu ihrer Zeit kaum jemand sonst sah. Sie verband die Musik von Josquin des Prez mit Claude Debussy, Zeitgenössisches mit der Wiener Klassik, während sie der zweiten Wiener Schule eher skeptisch gegenüberstand. Aber nicht, weil sie die Qualität der Kompositionen nicht erkannte, sondern weil sie lieber in die unausgeleuchteten Ecken des Repertoires schaute. So ist dieses Interviewbuch ein Plädoyer für die Neugier bis ins hohe Alter, für Originalität und vor allem dafür, selbst nachzudenken und sich ein eigenes, möglichst fundiertes Urteil zu bilden.
Uwe Friedrich über den Band von Bruno Mont-Saint-Jean, Ich denke in Tönen, Gespräche mit Nadia Boulanger, erschienen im Bärenberg Verlag. Johann Sebastian Bach, die Goldberg-Variationen. Hier die Variation 4 in einer Bearbeitung für Streichtrio von Dimitri Sitkovetsky, gegeben vom Salagon-Trio. Diese CD-Neuheit erschien beim Label etc. Hoffmeisters Empfehlungen und ansteht unsere Reihe Plattencheck. Bedeutende Persönlichkeiten der internationalen Klassikszene geben entlang dieser Rubrik Auskunft über ihre Passion, über ihre Beziehung zu Schallplatten, zu CDs bzw. LPs. Heute auf der Agenda die Sopranistin Dorothee Mielz. Insbesondere im Barocksegment avancierte sie in den vergangenen 2 Jahrzehnten zur unentbehrlichen künstlerischen Größe. Der Plattencheck mit Dorothee Mielz.
Welche Platte haben Sie sich zuletzt gekauft?
Das ist eine ganze Weile her, weil ich ja so ein Reisevogel bin. Und ich muss es aufrichtig gestehen, ich streame, weil einfach ich nie da bin, wo meine Platten wären.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Bei meinen Eltern, also bei meiner Mama, stand mehr Punkmusik, später Techno. Bei meiner Oma, wo ich alles immer gehört habe, da hatten wir Tonbandaufnahmen. 6 besaß Oma. Das war Lortzings Undine, Puccinis Tosca, La Bohème, Rigoletto, La Traviata.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ich glaube, das war eine mit Rosy Carreras. Ich glaube, das war Don Carlos. Ja, doch, das weiß ich noch genau.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Eigentlich genau diese Don Carlos-Platte. Die habe ich rauf und runter gehört und habe davon geträumt, Agnes Balzer zu sein, wenn ich groß bin.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Es müsste auf jeden Fall eine sein, wo Ludger Remy spielt. Dann ist es fast schon egal. Der hat ganz toll mal die Cello-Suiten für Cembalo adoptiert. Wo ich zuerst dachte, als er mir erzählt hat, ich weiß nicht. Dann habe ich es gehört und das hat Suchtpotenzial. Das ist ganz toll.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Nachhaltig? 2. Wir wären wieder bei Don Carlos, weil das hat mich wirklich endgültig und hoffnungslos in die klassische Musik geschubst, wenn es nicht vorher schon passiert war. Und eine Aufnahme mit Philipp Herrewege und der Bach-Kantate Ich hatte viel Bekümmernis.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Nicht so wichtig wie meinen CD-Produzenten, fürchte ich. Ich versuche mich da immer rumzudrücken. Aber da ich ja streame und mittlerweile eigentlich mein ganzes Leben digital nur noch mit mir rumschleppe, fällt es mir auch gar nicht mehr so sehr auf.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
ideellen Inhalt. Also das, was ich höre, aber das, was es mir vor allen Dingen auch, was es in mir auslöst, wenn ich es höre. Dann teilweise auch an Situationen gebunden, weil es irgendeinen intensiven Moment gab, wo ich das gehört habe und das brennt sich dann ein. Dann weiß ich gar nicht, ob die Situation prägsamer war oder die Musik, die in dieser Situation dann auf einmal in mich hineingegossen war.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Meine Sammlung, ich besitze sie ja nicht mehr. Wenn ich es jetzt in meinem Leben so zusammenrechnen würde, was ich digital mit mir rumschleppe, das sind, glaube ich, 2 Monate Musik.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Waren. Ich hatte ja, was mich fast eigentlich dann als Auslöser endgültig zum totalen Reisenomaden gemacht hat, war ein Wasserschaden, den ich 2010 in meinem Sauerländer Haus hatte. Da ist mir vor allen Dingen meine Bibliothek mit 3000 Büchern abgesoffen und meine Platten und mein ganzer Besitz. Die Tage, wie die kostbaren Tagebücher, der Roman, den ich über José Carreras und mich geschrieben habe, das ist da alles 2010 abgesoffen. Und seitdem bin ich eigentlich sehr digital. Also die Notenbibliothek ist mittlerweile in einer Dropbox immer zugänglich. Und ich binde mich einfach nicht mehr so an Besitz.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Im Moment ist es schlimm, weil ich gerade so viel Musik mache, dass ich dann die Stille brauche und Vogelgezwitscher. Doch, das ist eigentlich eine Platte. Stimmt, das ist eine Platte, die höre ich. Das ist Walter Tilgner. Walter Tilgner ist ein Vogelstimmensammler. Der geht in die Natur mit seinem Streumikrofon und nimmt diese Naturgeräuscheaufnahmen. Die sind fantastisch. Das ist im Moment ganz ehrlich das, was ich am meisten höre. Das ist fantastische Musik.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Also, wenn ich noch ein richtiges Zuhause gehabt hätte, dann fand ich die selige alte Zeit mit den Platten schon sehr, sehr, sehr schön. Also das ist so eine meiner liebsten Erinnerungen auch. Wenn wir dann in Essen, ne, nach dem Karstadt, da gab es so einen Karstadt-Plattenladen. Nach der Schule, ich bin ja in Gelsenkirchen zur Schule gegangen, in Essen-Werden und musste dann immer mit dem Zug hin und her pendeln, habe grundsätzlich die S-Bahn verpasst, irgendwie die dann weiter nach Gelsenkirchen ging. Und dann hatte ich ja Zeit, ne, und dann ist der Plattenladen dann und da konnte man dann Platten kaufen, noch keine CDs, sondern Platten. Und wenn ich da mal wieder was irgendwie zusammengespart hatte und dann da rein und dann durfte ich mir da was aussuchen, boah. Und das war schon, ja, also heute kriegt man das ja so leicht überall hinterhergeschmissen. Und dieses sich das selber zu erarbeiten, zu erkämpfen, das macht natürlich, macht was mit dem Wert, den dann dieses Besitztum für einen hat. Ne?
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Ja, das grätscht ja so auseinander. Ich nehme wahnsinnig gern selber Platten auf, weil man da so viel experimentieren kann. Ich weiß einfach irgendwie so, oh, lass uns doch Takt 60 bis 80 nochmal machen. Ich habe da noch so eine Idee. Und dann macht man die und das traut man sich ja meistens immer Konzert dann doch nicht, weil man denkt, oh, wenn das nicht gut geht und so. Das ist das Tolle an Produzieren von CDs, weil man so einen Versuch, einfach einen Moment festzuhalten und doch festhalten zu können, weil wir sind ja so flüchtig in der Musik. Deshalb wünsche ich der Tonindustrie, dass sie uns erhalten bleibt, weil ich glaube auch als Zuhörer ist das etwas, das sehr, sehr, sehr kostbar ist.
Der Tonträger, ein kostbares Medium. Im Plattencheck heute Sopranistin Dorothee Mielz. Sie ist, wie erwähnt, vornehmlich im alten Musikkosmos unterwegs, was allerdings nicht bedeutet, dass es nichts anderes zu entdecken gäbe in ihrer Diskografie. Dorothee Mielz begleitet von Nelson Görner mit einem Lied von Frédéric Chopin, Frühling.
Oh,
Ja, hört man eher selten Lieder von Frédéric Chopin, Dorothy Miels und Nelson Görner mit Frühling. Hoffmeisters Empfehlung sprechen wir vom Gewandhausmagazin. Als eines der wenigen Konzerthäuser weltweit leistet sich das Gewandhaus ja eine regelmäßig erscheinende Publikation, die weit mehr ist als Marketingorgan und ergo auf Journalismus und detailgenau recherchiertes Sujet setzt. Musikthemen, die mit Gewandhaus und Gewandhausorchester in Zusammenhang stehen können, aber nicht müssen. Die jetzt erscheinende Frühjahrsausgabe nimmt verschiedene aktuelle Ereignisse und Themen in den Blick, darunter natürlich die anstehende Residenz des Orchesters bei den Salzburger Festspielen. Einzelheiten von Gewandhausmagazin-Chefredakteur Claudius Böhm.
Es geht um die Osterfestspiele in Salzburg. Das Gewandhausorchester wird diesmal Residenzorchester dort sein. Wie vielleicht bekannt, war ja ursprünglich das Orchester aus Berlin, das Hauptstadtorchester, die Berliner Philharmoniker, für viele, viele Jahre das Residenzorchester der Osterfestspiele, die Herbert von Karajan 1967 gegründet hat, als ein sehr spezielles, sehr elitäres Festival. Und bis knapp vor seinem Tod waren er und die Berliner Philharmoniker sozusagen die Hauptstars. Das hat sich geändert. Als Karajan starb, wurde neu überlegt, wie das Festival fortgeführt werden könnte. Es gab eine Übergangszeit, bis die Berliner Philharmoniker wieder zurückkehrten. Und dann waren sie wieder für viele Jahre. Das ging so bis vor etwa 10 Jahren. Und dann haben die Berliner Philharmoniker sich von den Osterfestspielen zurückgezogen, weil sie bestimmte Forderungen nicht durchsetzen konnten. Und dann wurde die Dresdner Staatskapelle für 10 Jahre das Residenzorchester. Jetzt hat die Intendanz gewechselt. Mit Nikolaus Bachler ist ein neuer Intendant gekommen, der das Festival in gewisser Weise erneuern möchte. Und er hat vorgeschlagen, jedes Jahr ein anderes der Top-Orchester weltweit als Residenzorchester einzuladen. Und den Reigen dieser Orchester beginnt das Gewandhausorchester. Und das haben wir als Titelthema für unser Frühjahrsheft genommen. Wir haben einmal geschaut, was passiert denn dieses Jahr in Salzburg zu den Osterfestspielen. Was ist neu? Was ist wie immer? Ist es immer noch das teuerste Festival der Welt? Ist es immer noch das elitärste? Das ist der eine Blick. Der zweite Blick ist, was geschieht denn außerhalb Salzburgs zu Ostern? Gibt es anderswo ähnlich hochkarätige Festivals, die vielleicht für weniger Betuchte auch geeignet sind? Da sind wir fündig geworden, sowohl in Deutschland als auch international im europäischen Raum. Ein dritter Blick gilt dem Gastspiel des Gewandhausorchesters 1990 in Salzburg. Das war, wie ich eingangs bereits sagte, nach dem Tod von Karajan, dass es unklar war, wie es mit dem Festival weitergeht und die Berliner Philharmoniker nicht zur Verfügung standen, waren die noch von Karajan persönlich die Musiker aus Leipzig eingeladen, das Residenzorchester zu stellen. Sie teilten sich damals in die Rolle mit den Wiener Philharmonikern.
Ja, interessante Geschichte, dass Gewandhausorchester in diesem Jahr also erneut zu Gast bei den Salzburger Festspielen. Hintergründe dazu in der Titelstory des aktuellen Gewandhausmagazins. Und was im Heft natürlich ebenfalls nicht fehlen durfte, das sind Einlassungen zum Malerfestival im Mai. Eine grandiose, hoch angebundene, solitäre Reihe, die international renommierte Orchester nach Leipzig führt. Ein erstes Malerfestival ging ja bereits im Jahr 2011 über die Bühne. Da hatte man zahllose Themen rund um Maler bereits im Heft ventiliert. Also suchte man im Zusammenhang mit der aktuellen Ausgabe des Festivals nach weiteren spannenden Aspekten und wurde fündig. Claudius Böhm.
Wie es der Zufall will, kam uns ein Angebot eines Lektors von Breitkopf und Hertel sehr gelegen. Er hatte Briefe, unbekannte Briefe von Gustav Mahler entdeckt. Und so wird es in einem großen Beitrag um die Beziehung von Gustav Mahler zu seinen Verlegern gehen. Es ist bis heute ja nicht bekannt in der Fachwelt, dass Gustav Mahler auch Breitkopf und Hertel als Verlag gewinnen wollte. Warum das nicht zustande gekommen ist, das schildert der Beitrag. Er schildert die Briefe Mahlers an verschiedene Verleger, die bisher nicht bekannt sind. gewinnen. Es gab intensive Bemühungen Mahlers, den Schott-Verlag zu gewinnen in Mainz. Das sind bislang unentdeckte Briefe, die unser Autor aufgefunden hat und in seinem Beitrag auswertet, interpretiert und einordnet.
Ja, Neuigkeiten in Sachen Mahler in der aktuellen Ausgabe des Gewandhausmagazins anlässlich des Malerfestivals im Mai. Wozu nicht unmittel, aber mittelbar zählt auch ein Beitrag zu einem Gemälde des Wiener Künstlers Max Oppenheimer.
Max Oppenheimer und sein großes Gemälde Die Philharmoniker, das er von sag und schreibe 1935 bis 1952 gemalt hat, im New Yorker Exil vorrangig. Max Oppenheimer als Jude ins Exil gedrängt, in die Emigration gedrängt. Er hat dieses Gemälde begonnen unter dem Eindruck einer Aufführung von Gustav Mahlers Vierter Symphonie mit den Wiener Philharmonikern. Und wie es Zufall will, wird genau an seinem 69. Todestag im Mai dieses Jahres wird die Vierte Symphonie nicht mit den Wienern, aber mit den Münchner Philharmonikern beim Malerfestival in Leipzig erklingen.
Die Frühjahrsausgabe des Gewandhausmagazins, ganz im Zeichen des Malerfestivals in Leipzig im Mai und der Residenz des Gewandhausorchesters bei den Salzburger Festspielen. Dank an Claudius Böhm für diese Einblicke. Francesco Durante, der italienische Barockmeister, besonders bekannt für sein opulentes geistliches Werk, wenngleich heute eher seine Instrumentalkompositionen den Katalog dominieren. Eine Einspielung seiner Streicherkonzerte gilt es zu annoncieren mit der Accademia dell'Annunziata unter Riccardo Doni. Wir hörten das Ensemble mit dem dritten Satz Larghetto aus dem Concerto Nummer 7 in C-Dur. Hofmeisters Empfehlung, verlassen wir den neapolitanischen Barockkosmos, um anzulanden in der Arktis, genauer gesagt am norwegischen Polarkreis. Dort, in den rauen, kargen Weiten, spielt, möchte man sagen, das gerade veröffentlichte Album der norwegischen Geigerin Eldbjørg Hemsing, Arctic. Darauf versammelt Werke nordischer Meister wie Grieg, Bühl, Palmgren oder Rautavaara, ebenso wie Kompositionen, die die spezifische Atmosphäre, die Landschaften der Region einzufangen suchen. Arctic. Ich traf Eldbjørg Hemsing zum Gespräch über das Album in Berlin. Frau Hemsing, Sie haben Ihr aktuelles Album überschrieben Arktis. Das stimmt neugierig, denn zumindest was die klassische Musikgeschichte angeht, lassen sich nur wenige Werke finden, die mit dem Sujet direkt assoziiert sind. Vielleicht zunächst ein paar Worte zu Konzept, Musik und Botschaften der CD.
So the idea of Behind Arctic was, it's been a long passion project. And it started off when some of my first trips up in the Arctic Circle. Half of Norway is actually above the Arctic Circle, so it's kind of difficult not to be in the Arctic Circle.
Die Idee zum Arctic-Album kam, als ich wieder einmal im norwegischen Polarkreis unterwegs war, was nichts Besonderes ist, denn so gut wie halb Norwegen befindet sich dort. Eine tolle, eine magische Gegend, die nicht nur schön, sondern auch völlig unberührt ist. Klar, die Region ist rau, aber eben auch kraftvoll. Ich war bis Spitzbergen unterwegs und auf einmal kam der Gedanke, warum nicht diese Region Person eine musikalische Hommage widmen. Ich wusste noch nicht, wohin das Projekt genau steuern würde, aber je mehr ich darüber sprach, wurde klar, dass diese Gegend bei Menschen starke Bilder erzeugt, egal, ob man bereits da war oder nicht. Okay, man weiß, da oben ist es sehr kalt, es gibt jede Menge Schnee und Eis, aber dennoch ist dieser Teil der Welt voller Leben. Man kann dort so viel erleben. Und also war die Idee, das alles einzufangen auf dem Album. Außerdem weiß mittlerweile jeder, dass auch die Arktis stark vom Klimawandel betroffen ist, was sich natürlich auch auf die Menschen dort auswirkt. Und diese beiden Aspekte zu verbinden, das war mein Ziel mit dem Album. Um das entsprechend abbilden zu können, brauchten wir einen sehr opulenten, sinfonischen Klang, der aber nicht allzu viel Härte ausstrahlen sollte.
And with those words it became quite clear that we needed to have a very symphonic kind of grand lush sound world, a little bit less of the kind of harshness.
Fast jeder Mensch hat ja Bilder und Vorstellungen im Kopf, wenn die Rede kommt auf das Thema Arktis, und auch wenn man dieses Album hört, entstehen vor dem geistigen Auge zahllose Bilder. Könnte dieser Effekt ein Mittel sein, Menschen mehr an Musik zu binden?
Maybe. I mean, I think that music can be such a powerful tool, whether it is directly emotions or.
Mag durchaus sein. Wissen Sie, Musik ist ein ungemein suggestives Werkzeug. Egal, ob sie nun stark emotionalisiert, Bilder oder Gefühle erzeugt. Gerade die klassische Musik steht ja genau dafür, dass sie dieses riesige Emotionsspektrum abbilden und spielen kann in relativ kurzer Zeit. Und eben weil Musik nicht mit Sprache agiert, ist sie viel direkter dran an Gefühlen wie Traurigkeit, Melancholie, Freude oder Glück. Genauso ist das in der Arktisregion. Da ist nicht alles nur schwarz oder weiß, rau oder kalt. Da treffen sie auf sämtliche Farben und Schattierungen des Lebens. Heißt, man sollte die Gegend nicht nur mit Eisbergen und sterbenden Eisbären assoziieren. Da ist so viel mehr.
Icebergs with the polar bears that are dying. You know, it's so much more up there than this.
Das Album versammelt Werke klassischer Meister, Filmmusik und Musik, die von Filmmusikkomponisten geschrieben wurden. Wie stehen Sie zu der viel diskutierten Frage, ob Klassik und Filmmusik verschiedenen Kategorien zugeordnet werden sollten? Für einige Musiker sind solche Grenzlinien ohnehin obsolet, andere fordern sie regelrecht ein.
I think it's hard to put music in genres because it's so fluid. And even the term film music,
es ist schwer, Musik in Kategorien zu pressen. Die Genregrenzen sind doch eher fließend. Gerade was Filmmusik angeht, das sollte man genau definieren, was gemeint ist. Denken wir etwa an die goldenen 20er Jahre mit Komponisten wie Korngold oder Schostakowitsch, die ebenfalls Filmmusik geschrieben haben. Wenn man es genau nimmt, sind auch das Filmmusikkomponisten. Und dann gibt es eben die Blockbuster-Filmmusiken mit den wummernden Bässen, die von ganz anderem Zuschnitt sind. Sie sehen, die Bandbreite dessen, was unter dem Begriff subsumiert wird, ist beträchtlich. Was also ist Filmmusik? Was ist mit einem Werk wie Korngolds bemerkenswertem Violinkonzert, das weltweit auf den Klassikbühnen aufgeführt wird? Filmmusikkomponisten sind extrem gut ausgebildet. Sie beherrschen ihr Metier. Sie sehen, über diesen Punkt herrscht eminenter Gesprächsbedarf. Ich als Geigerin jedenfalls spiele sehr gerne Melodien. Ich möchte die Potenziale des Instruments ausschöpfen. Und damit meine ich nicht nur die virtuosen Aspekte. Wie gesagt, ich glaube eher nicht an Genregrenzen in der Musik. Gute Musik ist einfach gute Musik.
Such a big separation between the genres. It's just, you know, good music is good music.
In diesem Zusammenhang scheint mir auch das Thema Bearbeitungen von Originalkompositionen von Interesse zu sein, denn auch die sind auf der CD vertreten.
Wenn man es mit einem gut gemachten Werk zu tun hat, habe ich damit keine Probleme. Man steckt die Musik in diesem Fall ja nur gewissermaßen in einen anderen Anzug. Man gibt der Musik eine andere Atmosphäre, eine andere Farbe. Bei manchen Werken funktioniert das gut, bei anderen weniger. Grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn man beispielsweise ein beliebtes Werk bearbeitet.
Sie spielen ein Instrument des legendären italienischen Geigenbaumeisters Stradivari. Welchen Einfluss hat dieses Instrument auf Ihre Art und Weise, Klang zu modellieren?
Man kann gar nicht genug Positives über dieses Instrument sagen. Es ist außergewöhnlich, trägt den Namen Rivas und stammt aus dem Jahr 1707 und damit aus der besten Schaffensphase Stradivaris. Ich habe nie zuvor eine vergleichbare Geige gespielt. Sie hat so viel Seele und Tiefe. Sie hat diesen spezifisch dunklen Ton. klingt aber dennoch brillant. Außerdem hat sie ein eminentes Farbspektrum und diese besondere Wärme. Solch ein Instrument in den Händen zu halten, das ermöglicht einem unglaubliche Freiheiten dabei, wie man Klänge formt und wie man ihnen Ausdruck verleiht. Interessant bei Stradivaris, man kann sie nicht zu etwas zwingen. Oft ist es vielmehr so, dass sie dich spielen. Bedeutet, es ist ein langer Prozess, bis man eine Stradivari kennt. Wirklich ein unglaubliches Instrument.
It is just unbelievable instrument.
Was es nachzuprüfen gilt. Elbjörg Hemsing im Gespräch über ihr neues Album Arctic, unlängst erschienen beim Label Sony Classical. Hören wir die norwegische Geigerin mit Ole Bülls La Melancholie. Ole Bull, La Melancholie. Elbjörg Hemsing wurde begleitet von Arctic Philharmonic unter Christian Kluxen. Wie gesagt, Hemsings neues Album Arctic erschienen bei Sony Classical. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen. Die nächste Sendung am 18. März. Kommenden Sonnabend an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister. Thank you.
Musik.